Wenn es um McFondue und den McRaclette geht, wird zum Glück etwas weniger gekifelt als in diesem Podcast. Schließlich sind beide fein. Einfach der eine vielleicht noch etwas mehr als der andere. Je nachdem, ob man lieber Fondue-Käse hat oder Raclette-Käse. Oder Gürkli oder kein Gürkli. Am besten findest du selber raus, welchen das du lieber hast. Genieß das schweizerischste Duell vom Jahr jetzt in deinem McDonald's. Da gibt es den McRaclette und den McFondue nur für kurze Zeit. Und jetzt viel Spass beim Streiten in der dritten Halbzeit.
Die Super League verabschiedet sich in die letzte Länderspielpause des Jahres. Aber natürlich nicht, ohne uns vorher noch ein bisschen Drama dazulassen. GC-Trainer Gerald Scheiblehner schärft sein Profil und bringt in Winterthur ein ganzes Stadion gegen sich auf.
Die Leute haben mich geschimpft die ganze Zeit und deswegen hat es mich gefreut, dass wir einen Sieg einfahren.
Der FC Luzern verspielt, nicht zum ersten Mal in dieser Saison, eine 2:0-Führung. Und Trainer Mario Frick denkt sich,
das muss einfach besser verteidigen.
Und beim FC Basel heißt das altbekannte Motto
No Scheck, no Party.
Das ist die 315. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußballpodcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tillmann Pauls. Ich bin heute für die stocksteifen Fragen zuständig, aber für die brasilianischen Antworten habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Wir fangen heute ausnahmsweise mal links von mir an, nämlich mit Dominik Wiemer. Dominik, du hast gerade ein Jubiläum gefeiert, wobei eigentlich hast du zwei Jubiläen gefeiert. Du bist seit 10 Jahren für Tamedia tätig und hast vor 15 Jahren als freier Mitarbeiter bei der Berner Zeitung angefangen. Glückwunsch.
Merci vielmals.
Wir kriegen hier für solche Jubiläen so ein Newsletter jeden Monat und eigentlich muss man sagen, meistens geht es darum, um Abgänge aus dem Haus, die da aufgelistet werden, aber auch um, wenn Leute mal Preise gewonnen haben. Und unser Kollege Philipp Rindlisbacher hat einen kleinen Text über dich geschrieben.
Achtung.
Achtung, Achtung. Der hat dich beschrieben, deine Arbeitsweise und so und hat da zum Beispiel auch gesagt, du kennst die Ligen von Angola bis Zypern. Und ich habe gedacht, das können wir jetzt einfach mal ganz schnell überprüfen. Du kannst mir sicher den Tabellenführer aus Angola nennen, oder?
Keine Ahnung.
Sonst auch, will irgendjemand sich einbringen und den Tabellenführer aus Angola, jemand den Tabellenführer aus Zypern? Der ist nicht ganz so schwierig, muss ich sagen.
Paphos.
Nein, es ist nicht Paphos.
Nicosia irgendwer.
Ja, Omonia Nicosia ist Tabellenführer aktuell in Zypern. Ja. Genau. Und Club Recreativo Desportivo di Libolo ist Tabellenführer in Angola, wenn das stimmt, was ich da gefunden habe im Internet. Man kann sich ja nicht ganz sicher sein.
Nee, da.
Nicht?
Nein. Ja, okay.
Ich habe noch eine zweite Frage. Da stand was von einem Spitznamen von dir. Man würde dich in Bern Rallo nennen. Kannst du schnell sagen, warum Rallo? Wo kommt das her?
Ja, das ist so eine Figur gewesen und vielleicht kennt ihr Family Guy, oder? Und dort hat es, glaube ich, den Cleveland gegeben. Das war sein schwarzer Freund gewesen. Und daher hat es eigentlich eine Spin-off-Serie gegeben, wo eigentlich der Cleveland Top-Figur war. Und dem sein Ziehsohn war der Rallo. Und es ist wirklich eine grossartige Figur, so ein kleiner, frecher Gil mit Afro. Also ich empfehle allen, die Serie nachzuschauen. Und es war ja noch so Zeiten, 2010, glaube ich, während dem Praktikum eben bei BZ, wo man halt noch so auf Facebook die Doppel Namen hatte, oder?
Da hört
die
ganz, man, wie lange das her ist.
Genau, die ganz coolen Doppelnamen. Und da habe ich mich, glaube ich, Dominik Rallo Wüme genannt. Und seitdem bin ich dann eigentlich, zumindest in Bern, bei denen von BZ, bin ich der Rallo.
Gut, das ist perfekt. Wenn Dominik Willimann von der Basler Zeitung mal wieder hier ist, dann wissen wir, wie wir das Problem lösen, nämlich mit Dominik und Rallo. Thomas Schifferle ist bei uns, guckt in sein Handy, schreibt vielleicht noch eine SMS. Aber Thomas, hast du eigentlich einen Spitznamen, von dem wir nichts wissen?
Nein.
Ganz, ganz langweilig Tommy.
Ja, der Schiffi.
Ah, Schiffi. Schiffi, okay.
Ja. Ja gut, das ist ja relativ naheliegend, aber das ist jetzt nicht ein so exklusiv wie Rallo.
Ja, Rallo ist schon exklusiv, aber ich bin mir fast sicher, wenn wir jetzt schon über Spitznamen reden, es wird irgendjemand mit irgendwelchen Vorschlägen kommen und uns eine Mail schreiben.
Ja, Vorschläge schon, aber die sind natürlich dann nicht akzeptiert.
Das ist klar. Es sei denn, es ist wirklich ein super Spitzname für dich dabei. Ja. Der dritte bei uns ist Loris Brasser. Loris, die gleiche Frage an dich. Gibt es Spitznamen, die du hier verraten willst?
Ich habe ihn vielleicht gar nicht. Ich habe einen relativ kurzen Namen. Und dann,
ja gut, aber das heisst nichts.
Das heisst nicht. Also, Lolo, sagen wir ein paar.
Lolo?
Lolo, ja. Mhm. Auch einfach simpel. Oder Löre. Löre.
Das ist Löre, das ist schön.
Löre, ja. Das ist eigentlich die Familie
von... Ja, zu Bern wärst du Löre.
Eben,
ja.
Genau.
Ja, ja.
Und die Familie von meiner Freundin kommt aus Margen. Und darum nennen sie mich einfach Löre. Oder Löre. Löre. So eine Mischung zwischen... Berner und Aargau.
Okay, also du hast gerade gesagt, du hast eigentlich gar keine Spitznamen, hast jetzt aber inzwischen so, ja, sechs oder sieben, ja, aufgezählt.
Zwei.
Aber ich muss sie gerade ändern bei mir unter den Kontakt, unter Lörl, weil das passiert nicht noch einmal, was mir auch schon ist passiert.
Loris Benito.
Genau, ich habe Loris, weil alle Leute bin auch bei Loris Benito gelandet.
Okay, konnte Loris Benito dir mit der Frage auch weiterhelfen, oder?
Habe ich ihn auch nicht gefragt, ja.
Also, ich würde sagen, wir gehen in die Liga und ihr habt gedacht, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Wir nehmen uns einfach jedes Spiel vor und gehen von oben nach unten.
Es ist sicher schön, dass es so reingeht, aber so ein Goal kann man nur schießen, wenn man 90 Minuten als Team gut schafft, hart schafft. Wir haben immer daran geglaubt, wenn wir eine Chance haben, dass wir das Goal machen können. Am Schluss ist dann ein Standard entschieden worden und ja, ich bin sicher glücklich über das.
Das war Leonardo Bertone vom FC Thun im Interview bei Blue nach dem 1:0-Sieg gegen Servet. Dominik, Thun gewinnt zum sechsten Mal in Folge, liegt mit 9 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, spielt erneut nicht besonders überzeugend, gewinnt trotzdem am Ende. Es geht so weiter. Das, was wir in den letzten Wochen gesagt haben, Thun überzeugt und überzeugt, zumindest in der Form, dass sie die Spiele einfach nicht verlieren.
Ja, und ich meine, schießt auch noch unglaublich schöne Goal, oder? Also, ich meine, der Freistoß von Bertone kurz vor Schluss. Also, der war ja wirklich grandios gewesen. Bei Berner Zeitung haben sie den Vergleich mit dem Beckham hergezogen.
Bandit like Bertone.
Genau, mehr oder weniger. Es war eben Kicker gewesen, aber Bandit wäre, glaube ich, der Titel wäre ja wirklich gewesen vom Film Bandit like Beckham. Aber Rhythm, also ja. Sie haben natürlich wirklich den aktuellen unglaublichen Lauf. Und ich meine, das, was du von Anfang an hast gesagt, vor eben 6 Siege in Folge, 9 Punkte Vorsprung, müssten sie ja im Sommer eingespielt. Wir hätten wirklich das alles für einen riesen KI-Fail gehalten. Aber ja, es ist so. Und ich meine, spielen nicht gut. Ich finde, das klingt so ein bisschen, so wie sie jeden Match würden glücklich gewinnen. Und so ist es überhaupt auch nicht. Also es war jetzt auch nicht so gewesen in Genf. Logischerweise könnte der Match auch anders laufen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie Riesenglück haben müssen beanspruchen.
Thomas, Leonardo Bertone hat 5 Tore erzielt diese Saison. Er hat ist damit seine Bestmarke bereits egalisiert, die er bei eBay noch damals vor genau 10 Jahren aufgestellt hat. Vermutlich wird er sie also übertreffen. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Spieler, wenn man sieht, ist vielleicht nicht der auffälligste, wenn es darum geht, um Spiel, um Tore offensichtlich schon, aber um Dribblings oder so oder Offensive, aber extrem wichtiger Spieler für Thun, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Und du sagst zu dem Freistoß, der ist sensationell. Also das ist, ich meine, die Mauer steht gut, die Mauer kumpelt rauf und er bringt es fertig, den Böllen in den Rehjungen zu hauen. Also das ist wirklich, das ist jetzt also ein richtig grosses Kino gewesen. Und,
in der Zusammenfassung ist gesagt worden, die perfekte Position. Ich habe gedacht, also für perfekt, der ist schon relativ weit weg und ich habe mal geguckt, der berühmte XG-Wert liegt bei 0,08. Also es ist auch nicht die perfekte, es ist schon relativ weit weg und da muss dann eigentlich alles passen, damit er so reingeht.
Ist also wirklich, grossartig und das ist auch, ich meine, wenn du den nach dem Match einmal in den Interview hörst, das ist so völlig ein vernünftiger Typ und er kann sich vernünftig artikulieren. Also das ist so, ja, das ist eigentlich so, für mich, vielleicht sehen das andere anders, aber das ist für mich so wie das Gesicht von dieser Mannschaft, wo die anführt, zusammen mit dem Captain, mit dem Bürki. Also das ist schon, du spürst natürlich jetzt einfach, die haben das unglaublich Selbstvertrauen. Also die kann irgendwie nichts erschüttern. Also meine, der Match in Genf war ja nicht irgendwie ein berauschendes Spektakel gewesen, wie andere Matches vorher auch nicht. Entsprechend sind dann auch mal die Aussagen von Mauro Lustrinelli, dem Trainer. Aber dann die Mannschaft, die fliegt einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Oder? Und ich würde sie auch, ich meine, es ist ja logisch, jetzt kommt man dann immer mit dem Vergleich mit Leicester 2016 in England.
Wobei aber Leicester ist ja nicht aufgestiegen gewesen.
Nein, und vor allem, natürlich ist Leicester einfach für die ganz, ganz breite Masse nicht der grosse Name. Ist ja logisch im Vergleich zu Liverpool oder Chelsea oder Manchester United. Aber ich meine, Leicester, es ist nicht aus dem Armenhaus gekommen von der Premier League. Da kommt grundsätzlich auch niemand aus einem Armenhaus. Und Leicester hat unfassbar gute Spieler gehabt. Die haben 3 bis 4 absolute Weltklasse-Spieler im Goal mit dem Schmeichel, der N'Golo Kanté.
Ja, aber der Kanté war zum Beispiel einer, den man nicht auf der Rechnung
hatte. Nein, aber der ist zwei Jahre später erst dort zur Weltklasse geworden. Ja, ja. Zwei Jahre später oder? Weltmeister gewesen, der Riyad Mahrez, der vorne der Jamie Vardy.
Drinkwater, der nur bei Leicester gut war,
genau, genau.
Verschwunden ist.
Und ein alter Fuchs als Trainer. Oder mit dem Claudio Ranieri. Also das sind die Vergleiche. Logisch sind die, liegen die näher. Ich meine, wenn man müsste vergleichen, dann wäre das mit Kaiserslautern. Oder dazu mal mit Drehhagel als Trainer und Sforza als Spielmacher. Ja, aber das ist jetzt meine 9 Punkte. Das ist dann schon mal recht. Das ist schon mal eine rechte Basis. Also, und die bringst du, die kannst du auch gar nicht so leicht erschüttern, denkt's mir. Ich meine, sie haben nach 4 Siegen zum Anfang haben sie 3 Spiele hintereinander dann nicht mehr gewonnen, haben gegen Basel verloren, gegen IBE verloren, gegen GC unentschieden gespielt. Dann hat man schon das Gefühl, ja, jetzt ist es durch. Was passiert? Nein, das Gegenteil ist der Fall, eben die Siegesserie von 6. Also ich traue denen im Moment alles zu.
Ja, es ist ja wirklich kein Zufall. Also, sie haben 26 Goal geschossen, ist mit den Bestwerten mit St. Gallen zusammen und Luzern in der Super League. Sie haben 12 Goal bekommen. Nein, 14 Goal haben sie bekommen. Ich habe gerade abgebaut vor mir. Ist schon am wenigsten in der Liga, schon der Bestwert. Also, das zeigt schon allein, wie stabil das alles ist. Oder?
Dominik, noch schnell zu Leonardo Bertone. Du kennst ihn schon zu seiner IBE-Zeit und ich habe mal nachgeguckt. Er hat ja auch den ersten Meistertitel dann wieder mitgefeiert und ich habe irgendwie immer im Gefühl gehabt, er hat gar nicht so eine wichtige Rolle gespielt da, aber hat doch viele Spiele im Zentrum gemacht, neben Ebischer, also schon auch da eine wichtige Rolle gespielt, bevor er dann in der Saison danach in der Winterpause nach Amerika gegangen ist.
Genau, also er hat schon seine Einsätze gehabt. Er war jetzt nicht der eine gewesen, wirklich aus dieser Stammelf, aber ich meine, er hat auch immer viele Matches gehabt. Er hat durchaus seine Matches gehabt. Er hat schon dann eine sehr, sehr gute Schusstechnik gehabt. Das ist wirklich, das sieht man jetzt halt auch wieder jetzt gerade bei diesem Goal. Das ist sicher einer von seinen Vorzügen. Aber klar, er war halt so ein bisschen der Eigen gewesen, der früher ist reingerutscht. Wir haben auch noch andere Spieler dazugeholt. Also er war nie so das grosse Talent gewesen, aber ein sehr, sehr solider Spieler, wo man selbst in dieser grossen IBE-Mannschaft hat er sich durchaus behaupten können. Er ist dann in die USA, zu Cincinnati, hat dort auch extrem Mühe gehabt. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Wechsel gewesen. Da hat er sich, also ich finde es gut, wenn man den Schritt mal wagt, oder? Aber er hat einen Heimweg gehabt, ist überhaupt nicht schlagen gekommen, ist relativ früh wieder zurückgekommen, ist nach Belgien gegangen, ist dort, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sogar seit langem noch kurz in der zweiten belgischen Liga gewesen. Ja, und hat irgendwann Unterschlupf gefunden bei Thun, oder? Und wenn man so ein bisschen seine Karriere anschauen konnte, hat man gefunden, ja, so die Hochphase mit IBE, aber sonst hat er eigentlich relativ wenig rausgeschaut, oder zumindest ist nicht ganz so verlaufen, wie er sich sicher das so hat vorgestellt. Und ja, jetzt mit etwa 30, oder? 30, 31 hat er jetzt noch
31.
Den herrlichen Aufschwung und belohnt sich eigentlich auch dafür, dass er eigentlich immer dran war.
Loris, die Berner Zeitung hat geschrieben, es wäre wünschenswert, wenn Leo mit dem Löwenherzen direkt in Genf bleibt und für das Schweizer Nationalteam noch die beiden Länderspiele macht. Dafür
reicht es dann aber schon. Man muss im Dorf lassen. Also, er ist ein Inbegriff von einer wirklich ehrlichen Büetz, was das ganze FC Thun ist. Sie spielen sehr lineares Fußball. Also, sie bleiben sind eigentlich das einzige Team, das einfach konstant auftritt, das nicht die riesigen Schwankungen drin hat in ihrer Leistung. Das ist sicher auch ihm zu verdanken und eben einfach der ganzen Mannschaft, weil sie halt einfach jede Mannschaft die immer gleiche ehrliche Büetz machen. Aber ja, für jetzt eine Nationalmannschaft haben wir, glaube ich, noch andere Spieler auch im Zentrum, die glaube eher den Vorzug kriegen. Und eben, man muss die Kille im Dorf lassen. Sie machen eine sehr gute Saison, aber es bräuchte dann schon noch ein bisschen mehr, dass dann da auch für die Schweizer Nationalmannschaft reicht.
Thomas, ich schiebe dir jetzt die undankbare Frage rüber. Wirst du schlau aus Servet? Ich gucke an, wie die spielen, ich gucke an, wie die Ergebnisse sind, ich gucke auf die Tabelle und ich kann mir keinen Reim draus machen. Man denkt, ja, mit den Einzelspielen, dann müssten die eigentlich woanders stehen. Wenn man guckt, was sonst im Verein passiert, ist es vielleicht logisch, dass sie da unten stehen, aber wirst du irgendwie schlau aus denen?
Nein, eigentlich auch nicht. Wobei, ist ja vor einer Woche, wo sie in Winterthur 4-2 verloren haben. Und du siehst die Mannschaft, da hat es ein paar drin, die ja, richtig gut können shooten. Ich habe mit Patrick Hamann letzte Woche nochmal über den Match geredet, und Trainer von Winterthur. Und er sagt ja, du hast bei denen angemerkt, also nach der zweiten Hälfte von der ersten Halbzeit, also so die 20, 25 Minuten vor der Pause, ja, die haben es im Griff gehabt und die haben den Geist noch geführt und haben das Gefühl gehabt, ja, das kügeln wir jetzt heim, oder? Also es, einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit, wo fehlt. Und ja, es ist halt, die Mannschaft ist defensiv nicht stabil. Also grundsätzlich ist die Mannschaft nicht stabil. Also darum ist sie auch so anfällig auf Rückschläge. Und ich meine, 4 Goal in Winterthur, das muss also auch zuerst einmal zustande bringen. Und darum, ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, mit dieser Mannschaft, da ist es so wie ein Zyklus vorbei. Oder? Also die hat jetzt über ganz viele Jahre die gleiche Achse gehabt, wo der Alain Geiger noch als Trainer aufgebaut hat, wo dann der René Weiler mit der Cup-Sieger geworden ist und Vizemeister. Und ich glaube, das ist jetzt langsam, die Mannschaft ist verbraucht. Also meine, wie alt ist der Stefanovic? Etwa
35.
Oder es sind immer die gleichen Köpfe, Stefanovic und Gonja und so. Also ich denke, Servet wird dringend auf die neue Saison spätestens Blutauffrischung brauchen.
Und sie sind jetzt 10. haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf Geetze. Sie könnten auch diese Saison, Dominik, schon irgendwie zumindest in den Barrage-Kampf reinrutschen, wenn es jetzt irgendwie sich nicht verbessert.
Ja, gut, ich glaube schon, da mit der Qualität, die vorhanden ist. Zum Beispiel, ja,
du kannst nicht immer Qualität
nein, geben. Es ist so.
Das ist eben ist die Qualität einfach nicht mehr so gross?
Ja, jein. Also ich glaube schon, dass sie da grundsätzlich genug Substanz haben, dass sie sich da nachhaltig noch werden, nach oben arbeiten. Dass sie jetzt nicht mehr so in die Top 3 lenkt, wie sie es eigentlich, ja, was heisst es, 4-5 Jahre fast in Folge, oder? Das glaube ich mittlerweile auch nicht, für dass sie immer wieder zu viele Rückschläge kommen. Jedes Mal, wenn man meint, jetzt ist der Knopf aufgegangen, kommt die nächste erstaunliche Niederlage. Ich meine, mit dem AIE vorinnen, denke ich mir, hat man eigentlich so ein bisschen einen Stürmer. Also, ja, wenn ich die Mannschaft anschaue, die ist mir eigentlich immer noch viel zu solid. Und auch mit dem Trainer habe ich trotz allem eigentlich einen relativ guten Eindruck. Also, ich glaube, da müssen sie sich keine Sorgen machen.
Ja, sie können ja schon noch nachlegen in der Wintertransferperiode. Ja, im Gegensatz zu den anderen zwei Teams dort hinten.
Ja, aber ob sie es machen, oder? Ob sie es machen, damit Rolex einfach nicht nur da ist, um das Defizit zu decken, und Rolex ist nicht da, zu investieren in dem Sinn, oder? Und du hast es angesprochen, ich meine, Tillmann, die stauenden Wechsel in der Führung. Mal der ist, mal ist der Sportchef, dann in der Kommission, dann in der Sportchef, dann in der Kommission. Das gibt keine Stabilität in den Verein hinein, oder? Und das ist ganz sicher ein Problem.
Wir gehen in der Tabelle einen Platz weiter nach unten und da kommt der FC Basel.
Jedes Spiel ist eng hier in der Liga. Und ja, wir haben den Start leider verschlafen am Anfang der Saison. Aber jetzt so langsam kommen wir und ja, darauf müssen wir jetzt aufbauen, Selbstvertrauen mitnehmen und ja, die Spiele weiterhin versuchen zu ziehen. Ja.
Das war kein Spieler des FC Basel, sondern das war Kevin Behrens vom FC Lugano, der gestern 1-0 gegen den FC Basel gewonnen hat. Dominik, Kevin Behrens kommt besser in Fahrt, der FC Lugano kommt besser in Fahrt und der FC Basel auf der anderen Seite kommt irgendwie überhaupt nicht in Fahrt die Saison. Es kommen mal bessere Spiele, mal schlechtere und jetzt eben die Niederlage gegen Lugano, der nächste Rückschlag.
Ja, in Fahrt trifft es ja auch, wenn man den Siegtreffer anschaut. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, das hätte jetzt ehrlich gesagt dem Behrens nicht zutraut, so einen Sport, wie er den abliefert. Das hat ja schon so ein bisschen Zeug gehabt von einem 100-Meter-Sprinter.
Das ist der Dimitri Oberlin, der genau auf dem Platz eigentlich in die gleiche Richtung gerannt ist, nur Lugano hat es dann direkt mit 4 Leuten gemacht.
Genau, der Oberlin hat dann auch irgendwie noch verstolpert.
Der Oberlin hat ihn gegen Benfica perfekt reingemacht.
Ja, gut. Und dann hat man noch 10 Jahre lang von dem Goal geredet. Ja,
und jetzt hiermit wieder oder? Erwähnt, das Tor. Das, genau. Ich finde, das kann man alle paar Monate noch mal erwähnen.
Machen wir noch eine Quizfrage, wo der Oberlin jetzt ist?
Ja, komm, wir machen die Quizfrage. Wo ist Dimitri Oberlin heute? Quizfrage an alle da draußen, schreibt es bei uns in die Kommentare, schickt uns eine Mail, wenn ihr wisst und nicht googeln, ja, nicht googeln. Ja,
der zweite Belgische oder vielleicht so etwas.
Möglich. Wir gucken es jetzt absichtlich, wir gucken es einfach nicht nach.
Okay.
Ja, aber also er ist ja auch so ein bisschen, er steht ja eigentlich auch für das, so ein bisschen Lugano ist jetzt so ein bisschen im Kommen, oder?
Also Kevin Behrens, nicht Dimitri Oberlin.
Ja, genau, der Kevin Behrens steht ein bisschen für das, er hat ja Zeit braucht, dass er langsam seine Form gefunden hat. Ich und Thomas haben ziemlich alt ausgesehen mit unserer Prognose, die er zum möglichen Transfer vor Sommertransferperiode zu erklären. Aber ja, ich meine, wir sehen noch den Match gegen St. Gallen letzte Woche, wo abgebrochen wurde, ist beim Stang von 1-0, wo er ja auch zu Goal hat geschossen. Und eben, er ist aus dieser schwierigen Phase gekommen, in Deutschland hat kaum gespielt, leuchtet ein, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Und man denkt allgemein bei Lugano, ich meine, also
man hat sich ja dort im Sommer darüber unterhalten. Ich glaube, es war schon dein Tipp, Timan, dass der Grotschi Torti der nächste Trainer wird sein, der entlassen wird. Und wenn man sich das jetzt anschaut, da ist er sich wirklich gefangen und sie jetzt ein bisschen auf dem kontinuierlichen Weg nach oben. Sehr solid, man denkt überhaupt nicht mitreissend, aber eben relativ wenig zu. Und ja, ich glaube, jetzt Lugano, der nicht die zwei- oder dreifache Belastung hat, also die sind ja aus dem Göpp, sie sind ja schon hochkant rausgeflogen, also mit denen wird es rechnen sein.
Und Loris, auch beachtlich in der Hinsicht, vor ein paar Wochen ist noch viel über Torhüter diskutiert worden in Lugano. David von Valmos ist gekommen, Amir Saipi war offensichtlich nicht besonders begeistert, ist dann beim ersten Spiel gar nicht erst mitgereist, ist jetzt aber im Tor, weil von Valmos sich verletzt hat und sehr, sehr gutes Spiel gezeigt gestern.
Extrem, extrem gutes Spiel. Also am Schluss hat man schon ein bisschen aufgeregt mit, also relativ viel Zeitspiel gemacht, also ganz Lugano, muss man schon sagen. Also haben sie dann schon sehr in die Länge gezogen, die letzten 10 Minuten. Aber sein Auftritt war extrem stark gewesen. Also vor allem eben, man hat die fantastische Szene dort beim Penalty von Shaqiri, den er zweimal hat und einmal ist der Zanotti, der von der Linie erklärt. Man, das ist also eine riesige Szene. Man, das hebt dich gerade als Mannschaft, das bringt dich gerade nochmal 10 Level nochmal auf, also 10 Energielevel in so einem Match. Also wenn du so eine Chance kannst klären, ja, das hilft natürlich extrem und man, es hilft natürlich auch Lugano extrem, wenn du so zwei Goalie-Positionen oder zwei Goalies hast, auf dieser Position so können performen. Eben, man, von Balmos hat auch sehr gute Leistung gezeigt. Er ist auch extrem wichtig gewesen, auch für das Lugano, um in Fahrt zu kommen. Und wenn es jetzt den Saipi schafft, um genau auch so ein Level andocken, ist fantastisch für das Lugano. Und das zeigt sich auch. Meine, es ist ein Dos Santos, der extrem gut gespielt hat, jetzt gegen Basel. Es sind wieder auf verschiedensten Positionen, bringen die Spieler wieder ihre Leistungen und sie können wieder Spieler reinbringen, die auch wieder Leistung bringen. Es hat sich wieder etwas regeneriert dort. Und finde ich eben auch spannend, dass man mit dem gleichen Trainer doch so eine Mannschaft kann spielerisch regenerieren. Und auch jetzt scheint es auch wieder, als wäre es auf den verschiedensten Positionen, auf den wichtigen Positionen wieder doppelt beleidigt und mit zwei Spielern, die jeweils sehr gut aufgestellt sind.
Thomas, wenn man durch Basel spaziert, was ich gemacht habe und auch andere gemacht haben, und ab und zu trifft man ja Menschen da. Und dann kommt man ins Gespräch und redet ein bisschen. Und in der Regel, wenn man in Basel Menschen trifft, redet man auch früher oder später über den FCB. Und da gibt es Leute, die sagen, sie hätten nicht unbedingt ein gutes Gefühl, was Ludovic Magna angeht. Nicht, dass man da jetzt die ganz große Trainerdiskussion vom Zaun brechen dürfte, aber man ist jetzt an einem Stand in der Saison, wo man sich fragt, wo geht's eigentlich hin unter dem? Beziehungsweise man sieht nicht so recht, wo es unter dem hingeht.
Ja, das ist eine sehr berechtigte Anmerkung. Und du hast jetzt gerade gestern gemerkt, und gerade das Goal, das Lugano schiesst, das ist Sinnbild für das regenerierte, neu ist ein grosses, oder regenerierte Lugano, wie die das Goal haben wollen machen. Ich meine, eben 4 im Vollsprint, tief aus der eigenen Platzhälfte raus. Und den Biss, den habe ich bei Basel nicht gespürt. Jetzt kannst du sagen, ja, sie haben 7 Matches gehabt in 23 Tagen. Ja, okay, aber sie haben auch ein entsprechend grosses Kader, sie haben entsprechend grosse Ambitionen. Alles unter dem Meistertitel langt ihnen ja nicht. Ja, und du musst schon sehen, wenn eben die Offensive nicht funktioniert bei Basel, wo ja auf dem Papier nach wie vor für mich die beste ist, dann gibt's halt einfach wirklich Probleme. Wenn dann der Shaqiri wieder so geschootet, wie er gestern geschootet hat, ich meine, der kommt da, wer leitet den ein? Ja. Mit so einem absolut läppischen Corner. Der Penalty, den er schiesst, der ist halt gleich schlecht geschossen wie der im Europacup gegen Bukarest, wo er einfach Schwein gehabt hat, dass der Panenka reingegangen ist. Also, ja.
Du tust ja gerne über die Noten von der Basel-Zeitung mokieren. Welche Noten würdest du dem Shaqiri geben? Für Auftritt gestern?
Gestern?
Ja.
Ich tue immer, das wissen wir, ich tue immer das eigentliche Potenzial, die eigentliche Qualität von einem Spieler messen. Wenn ich jetzt so shoote wie der Shaqiri gestern, gebe ich mir einen Sechser, wenn ich nicht mehr kann.
Also du gibst dir generell immer einen Sechser?
Ja, nein, natürlich nicht. Das ist ja logisch, nicht einen Sechser. Nein, ich würde maximal einen 2,5 geben.
Ja.
Wirklich maximal einen 2,5.
Ich glaube, er hat einen 3er bekommen.
Er hat einen 3er bekommen, ja. Das ist schon das Problem. Dann ist der Otele nicht absolut nicht in Form. Schon gar nicht von der vom Frühling. Der Traoré ist mehr verletzt. Der Ajeti ist nicht der Ajeti vom Frühling, ist verunsichert. Der Broschinski, der ist bis jetzt noch überhaupt nie. Also das ist sicher ein ganz grosses, zentrales Problem im FC Basel, das der Magna muss lösen. Und wenn er das nicht schafft, ja, dann wird die Trainerfrage früher oder später wird aufkommen.
Ich bin mal schauen, wie sie eigentlich letzte Saison da gestanden sind, was sie ja dann schlussendlich Meister geworden. Und da haben sie lustigerweise genau gleich viele Punkte gehabt nach 13 Spielen. Zeigt halt auch, okay, ist sicher unbefriedigend, der Start unter dem Manje. Ist sicher auch, was jetzt der Herbst schwieriger macht, ist die Dreifachbelastung. Aber es zeigt halt auch, man ist grundsätzlich nicht. Man ist noch so dabei, ohne überhaupt einfach das Potenzial, denke ich mir, das man sollte haben, in der Offensive eben abzurufen. Eben der Angriff von Finger auf dem Papier, wobei eben der Mittelstürmer, die Position, das ist so ein bisschen das grosse Problem, was halt auch ein wichtiger Teil ist von der Offensive. Aber grundsätzlich so auf dem Papier auch mit den Flügeln müsste man ja viel besser sein als der sechstbeste Angriff in der Liga, gemessen an den Goal. Und das, denke ich mir, das hat man, weiss ich halt nicht, man hat sich da vielleicht auch ein bisschen verzettelt. Oder man hat der gute Traore, ist jetzt auch noch verletzt gewesen, der Otele, der irgendwie kurz vor dem Transfer war, der überhaupt nicht gut ist aktuell. Dann hast du Agbofino, der irgendwie hinterführen drängt, du hast einen Salah. Also weißt du, du hast vielleicht viel, oder? Und manchmal kannst du auch fast zu viel haben, denke ich mir.
Agbonifo heisst er einfach, um das... Ich glaube, du hast Agbofino gesagt.
Ah, Agbonifo, sorry.
Aber ja. Oh, muss ich schon mal sagen, also wir haben letztes Jahr eben 65 Punkte. Wie viele Punkte haben sie gehabt? Was meinst du, wo sind? Sind es 65 gewesen? Und ich glaube, das zweite Mal wären sie ja nicht beim 65 Punkte Meister. Das müssen wir auch, ja. Sicher mal rausstreichen. Ich finde, was schon noch auch wichtig ist, mal eine Spielerentwicklung oder eine Mannschaftsentwicklung, wenn man sie sieht, letzten Frühling, wie sie gespielt haben und wie sie jetzt spielen, ist da positive Entwicklung, hat sie stattgefunden im letzten halben Jahr. Also man kann man ja offensichtlich sagen, hat es nicht stattgefunden. Und ich glaube, ob da wirklich dann Europa noch einen negativen Einfluss hat, dürfte es ja nicht haben, weil man hat das Team ja so aufgestellt, dass es eben einfach zweigleisig oder dreigleisig kann fahren. Und da stelle ich mir schon die Frage, eben wo sehen wir den klaren Entwicklungsplan vom FCB unter dem Ludovic Magne, wie man will spielen, wie man Spieler auch weiterentwickeln will. Das haben wir bis jetzt in dieser Saison einfach nicht geschafft. Man, Shaqiri macht noch seine Vorlagen, seine Assists, aber wenn man irgendwie einen Spieler weiterentwickeln will, den man dann in Zukunft viel verkaufen will, sehe ich aktuell keine positive Entwicklung bei keinem Spieler, der genau so die Richtung geht von einem Türenverkauf.
Aber es ist auch richtig schwierig, weil man hat einen Spieler wie Shaqiri und man muss ja eigentlich das Spiel auf ihn ausrichten. Und man hat gesehen, es funktioniert. Er hat auch unter der Woche, man hat 3-1 gegen Bukarest gewonnen.
Ja, aber auch da.
Zwei Tore geschossen, ein Assist.
Ja, aber auch da. Ich meine, man war ab der 12. Minute einer mehr gewesen, oder? Und man hat sich erneut extrem schwer da. Klar, man hat dann noch gewonnen, aber ich meine, gegen das Bukarest, naja.
Ja, also. Aber du bist als Trainer trotzdem irgendwie darauf angewiesen, ihn einzubinden.
Ja.
Aber du musst ja auch irgendwie eine andere Idee haben für die Phasen, wo es nicht funktioniert. Und ich habe im Moment das Gefühl, es ist wirklich alles darauf ausgerichtet, wir schieben ihm den Ball rüber und dann gucken wir, was passiert. Und es ist gar nicht irgendwie noch ein zweiter Weg da, wie es der FCB überhaupt probieren könnte.
Ja, man hat ja die Laufwege vom letzten, eben wieder vom Frühling, jetzt rede ich vom Frühling, wo es immer die Chips über die Abwehr gegeben hat, hinten ist dann Traoré durchgerannt und hat sie reingeschossen. Das ist ja der typische Zyklus gewesen. Wenn man das, irgendwann könnte das Gegner verteidigen und spätestens jetzt merkst du, der Gegner setzt vielleicht zu viel, noch mehr einen Spieler auf den Shaqiri an, dass er aus dem Halbfeld nicht einen Chip machen kann. Und nachher ist Basel, in dem Moment, wo der Shaqiri zugedeckt wird, ist Basel einfach ideen- und planlos. Sie haben keinen zweiten Spieler, der Verantwortung übernehmen kann, im Halbfeld von einer Angriffsauslösung in einer so einer Geschwindigkeit kann machen wie er. Und eben nach einem halben Jahr, wo man das so gesehen hat, spielen, kann man das irgendwann verteidigen. Gibt es Teams, die das können verteidigen? Und dann ist für mich dann auch der Ludovic Magne nicht da, der irgendwie mit ganz neuen Plänen hinführen kommt.
Ja, aber das ist ja das Dilemma, das man hat mit dem Shaqiri, oder? Also grundsätzlich will er mal jeden Match spielen. Und wenn er spielt, dann fordert er auch extrem viel Raum ein. Also das ist halt euch mit seiner Spielweise, der fordert auch jeden Ball und wenn er den Ball nicht bekommt, dann geht er das so ganz deutlich zu verstehen.
Oder? Und du kannst als Trainer fast nicht verzichten, einerseits, wenn du auf die Statistik guckst und andererseits, wenn du bedenkst, was es dann vielleicht für Diskussionen gibt rund um das Team.
Voilà. Und, ja. Oder, und jetzt auf dem Zug bist, ich meine, letztes Jahr ist der Zug grandios als Meister im Bahnhof eingefahren. Ui. Aber ja.
In der Mail über Dominik stand übrigens auch noch, dass er keine Floskeln verwendet, ja, und nicht, ja, ins Phrasenschwein. Ich glaube, der Zug, der in den Bahnhof einfährt, ist keine klassische Floskel.
Ja, also bitte. Also, ab und zu habe ich sicher eine Floskel drin, aber das ist jetzt sicher keine gewesen. Also bitte.
Nein, aber noch wegen Moni. Ich meine, es sind nach der Länderspielpause noch 9 Match in 28 Tagen. 6 Meisterschaften, 2 Europa-Ligen und ein grosser Cup-Match gegen Grand Saconnet. Ich denke, die 9 Match werden ganz wesentlich entscheiden über die Zukunft von Lonnie.
Wir gehen einen Club weiter runter in der Tabelle und kommen zu den Young Boys.
Dass jeder weiß, was er machen muss. Und in so kurzer Zeit, mit so vielen Ausfällen und gesperrten Spielern, ist es nicht einfach. Aber eben, wir haben auch viel viel Zeit damit verbracht, im Videoraum die Sachen zu analysieren. Deswegen ist es dann schlussendlich gut gekommen.
Das war eBay-Verteidiger Sadie Janko nach dem 4:1 der Young Boys in St. Gallen im Interview mit dem SRF. Und Dominik, die Young Boys verlieren unter der Woche deutlich, gewinnen am Wochenende deutlich. Auch da, man steht so ein bisschen ratlos vor dem Team, wobei man jetzt sagen muss, der Sieg in St. Gallen war dann doch überzeugend in der Art und Weise. Vielleicht hätte er nicht so hoch ausfallen müssen, vielleicht auch nicht so hoch ausfallen dürfen, aber sicher ein verdienter Sieg.
Ja, es ist da nicht ratlos vor dieser Mannschaft. Also ich sehe schon eine Mannschaft, die jetzt seit dem Trainerwechsel schon deutliche Fortschritte hat erzielt. Jetzt klar kann man auf das 0-4 unter der Woche kommen in Griechenland, beim damaligen noch Tabellenführer von griechischer Liga, sei jetzt über PAOK, sei jetzt über das Wochenendeführung abgegeben. Das ist eine gute Mannschaft, das ist natürlich unangenehm gewesen, dort auswärts, und macht es natürlich extrem schwierig, wenn man schon ganz früh mit einem Mal weniger spielt. Also ich würde das 0-4, das würde ich nicht überbewerten. Ja, jetzt die zwei Liga-Matchen, wenn ich auf die schaue, unter dem Sioane, dann denke ich, mit dem sieht man deutliche Fortschritte. Eine Mannschaft, die halt auch verletzungsbedingt und so ein Problem ist, wegen diesen roten Karten dezimiert ist. Eine Mannschaft, die ja, zumindest die Defensive mehr oder weniger fast mit dem letzten Aufgebot hat gespielt. Und für das habe ich jetzt in St. Gallen einen guten Auftritt gefunden.
Thomas, was auffällt, seit Gerardo Seoane da ist, das Lob, was ihm von einigen Spielern entgegengebracht wird, Christian Fass noch besonders. Also es ist wirklich extrem viel Wertschätzung, extrem viel Lob, was man in der Form, finde ich, relativ selten hört. So dieses, dass er auch jetzt die Taktik umgestellt hat, dass man mit Dreier-Fünfer-Kette spielt, ist schon auffällig, wie zufrieden man mit dem Trainer vermeintlich ist.
Gang auf Mönchengladbach. Los,
okay,
los den Spieler zu, wie sie jetzt über den neuen Trainer, über den interimistischen Nachfolger von Seoane reden, Eugen Polanski. Was da zusammengeschwärmt wird, das kannst du alles immer dann auch als Statement interpretieren gegenüber dem Vorgänger. Du könntest es auch jetzt machen bei eBay.
Ist das ein Statement, Dominik, gegenüber dem Vorgänger?
Du kannst es auch interpretieren als Kritik an Contini.
Das kann man auch, ja. Ich meine, schlussendlich ist das Interpretationsfrage. Ich meine, auch eine Fasnacht, die jetzt sehr über den Sioane sich sehr wohlwollend auch zum Sioane äußert, hat sich auch immer als Fan von Contini gehalten. Das darf man nicht vergessen. Er hat auch schon dann noch gefunden, am Tag vor der Entlassung, nein, es muss mit dem Contini weitergehen. Also schlussendlich als Spieler. Ich meine, den Trainer hat man gern. Die Trainer, die auf einem setzen, die hat man ja sowieso gern. Die, die nicht auf einem setzen, die machen vielleicht weniger gut. Unter denen, die man nicht so gut aussieht, die machen auch weniger gut. Und ja, ich meine, es gibt jetzt schon den Effekt bei Sandro Lauper. Logischerweise hält der mehr vom Sioane als unter dem Contini, kann ich mir vorstellen. Ich meine, der hat jetzt plötzlich, ja, der ist den ganzen Herbst lang mehr oder weniger einer von diesen Sündenbock gewesen. Wirkt jetzt in Verteidigung ziemlich solid. Und dank diesen Anpassungen, ich meine, Weichschinüs, wo ja eigentlich, wo man sich müssen fragen, hey, warum hat man im Sommer den fix verpflichtet, warum hat man 2,5 Millionen Euro nach Frankreich für den überwiesen, hat jetzt eins von den besten Spielen gezeigt, wo er bis jetzt überhaupt hatte, was so etwas über seine Zeit insgesamt in Bern aussagt.
Hadjam ist auch so ein Spieler, wo man, okay, der spielt jetzt wirklich wie ein Verteidiger.
Ja, voilà, wo plötzlich jetzt wirklich solide Matches drin hatte. Ich meine, in St. Gallen haben sie wegen dieser Not, in der Abwehr, haben sie mit einer defensiven Dreier- oder Fünferkette gespielt und der Hadjam ist dort sogar in die Dreierkette reingerückt. Montero war der linke Aussenläufer und er hat das sehr solid gemacht. Ich meine auch, wie er dort den Ball behauptet, vor dem vierten Goal durch den Males. Das ist grosse Klasse. Der Pech, den er eigentlich den Rush ins Mittelfeld hat, ist auch so ein Spieler, wo jetzt plötzlich so ein bisschen das Potenzial siehst. Also ich würde es jetzt auch nicht völlig verschreien. Es sind erste Eindrücke. Ich meine, St. Gallen ist für mich halt einfach so eine Mannschaft. Immer wenn man meint, jetzt kommt es wieder gut, dann haben sie wieder den Rückschritt. Also man muss alles im Rahmen behalten. Aber ja, die ersten Eindrücke, die sind zweifelsohne gut.
Ich meine, Sioane profitiert davon, dass er gekommen ist mit dem Ruf. Das ist dann der, der dreimal Meister geworden ist mit IB. Und dass er sich das dezidiert zu auftreten an sich angeeignet hat, hat man aneignen aus der Bundesliga. Das scheint mir auch relativ klar zu sein. Und da gibt es immer noch den anderen Effekt. Es sind auch immer noch die Spieler, die beweisen wollen, wir sind es dann schon nicht gewesen, sondern es war der alte Trainer gewesen. Und gerade jetzt so ein Halbscham ist für mich jetzt so ein Paradebeispiel. Der weiss dich ja selber auch und dem kann man, der ist vielleicht, der kann ja auch eins und eins zusammenzählen, dass er halt, dass man halt mal, wenn man ihm sagt, verteidigen heisst das und das und dass er dann zuhört und dass man Videostudium macht mit ihm. Und sonst meine, wäre ihm ja nicht zu helfen, wenn er nicht plötzlich
wieder reagiert. Ja gut, aber er hat jetzt ein paar Tränen probiert, ja, zu Bern, ja. Oder? Also, ich glaube, was außer Frage steht, ist einfach, dass der Soane der bessere Trainer ist als der Contini. Also für mich müssen wir da nicht drüber diskutieren. Mhm. Und da siehst du jetzt schon die ersten Anzeichen. Ich meine, nicht so die Lösung, die sie gefunden in St. Gallen. Eben, der Soane hat dann erzählt, in einer langen Nacht, nach dem 0-4 bei PAOK, sind er auf die Idee gekommen, die Umstellungen zu machen. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Rührkette war das Sedi Janko, ist eigentlich ein Rechtsverteidiger. Der Sandro Lauper, der ein Innenverteidiger ist, zwar früher mal ein defensiver Mittelfeldspieler, aber der die Position zumindest schon lange spielt, aber sehr angeschlagen war. Und eben der linke Innenverteidiger war der Hartschan. Oder? Und für das hat es halt schon sehr solid gewirkt, das Ganze. Klar, also der Match kann anders laufen. Sie waren sehr effizient, St. Gallen weniger. Aber grundsätzlich war das einfach eine solide Mannschaft, die auf dem Platz ist gestanden. Wenn man schaut, mit welchem Personal das sie gespielt haben, finde ich das halt schon erstaunlich.
Er schafft es ja auch, um die Lösungen anders zu verkaufen, habe ich das Gefühl. Er hat ja die Lösungen, er verkauft die Lösungen, auch die Spieler. Er hat eine andere Form von Glaubwürdigkeit, wahrscheinlich auch ins Team rein und auch nach außen raus. Du, wenn er den Plan verkauft, bist du so überzeugt, weil er kann den Plan dir auch so darstellen, dass er auch überzeugt wirkt. Und das macht ja schon auch extrem viel aus mit den Spielern. Eben, man hat zum Contini die Idee gehabt und hat jetzt 3 Kisten gekriegt. Ja, dann hat man wieder gewusst, was es heisst. Aber beim Seoane hat man irgendwie das Gefühl, eben, ich habe auch am Anfang das Gefühl, als ich mal der erste PK war mit ihm, mit so einem kriegt IB nicht mehr 5 Goal, haben sie dann halt 4 gekriegt. Aber es ist so, und er hat eine andere Form von Autorität, über Glaubwürdigkeit bei diesen Berner, halt mit den Erfolgen, die er hatte. Und dann, da nimmt man schon und dem kauft man viel ab, weil er eben auch Fußballkompetenz sicher eine sehr, sehr grosse hat.
Dominic Gerardo Seoane hat nach dem Spiel gesagt, ich bin kein Trainer, der sagt, ich spiele immer im gleichen System. Wenn wir unter ihm irgendwie ein variableres IB sehen, weil das ist ja eigentlich in der Grundvorstellung des Clubs nicht vorgesehen, sondern da ist ja eigentlich klar definiert, wie man spielen will.
Gut, das ist halt immer die Frage, oder? Klar, man hat die Grundformation, oder man hat das 4-4-2, aber auch das kannst du natürlich variabel auslegen. Und das ist etwas, was ich immer auch wieder an dieser Stelle gesagt habe, wo früher halt unter dem Soane schon so bei IB war. Da ist eben die Variabilität drin, da ist zum Teil auch eine Dominanz-IB, eine Dominanz-IB, wo er gewusst, jetzt ist Ballbesitz angesagt, wo aber den Ball dann auch konnte halten, wo aber auch andere Formen konnte spielen. Ich meine, in St. Gallen. Ich habe nachgeschaut, St. Gallen hatte 60% Ballbesitz jetzt gestern. Also St. Gallen, der schon grundsätzlich überhaupt gar nicht den Ball möchte. Oder? Das zeigt auch, IBE hat nicht das überlassen. Sie mit ihrem Konter sehr solid gestanden und mit ihnen schnellen Konter und Effizienz haben sie das dann so geregelt. Also ja, für das steht er für mich schon, für die Variabilität. Warte, ich möchte noch etwas sagen, weil du hast vorhin gesagt, die Phase, du hast ja ausgerufen bei Basel 9 Spiel innerhalb von wie vielen Tagen?
28. Was habe ich ausgerufen?
20 hast du gesagt.
28,
ja. Ja, eben, wo so ein bisschen über die Zukunft von Mannia werden entscheiden. Bei IBE werden es ja 8 Matches sein, wenn ich mich nicht täusche, weil sie ja im Göpsi rausgefallen. Sie haben aber auch die Belastung. Und ich erwarte schon, dass man da wirklich sieht, bis im Winter, in welche Richtung das geht, jetzt so mit dem Soane. Ich meine, Spieler kommen zurück, der Wüthrich, der jetzt lang verletzt war in der Verteidigung, der ist jetzt das erste Mal wieder auf der Bank gewesen. Der Benito kommt auch zurück nach der Länderspielpause. Der Alvin Sanchez hat jetzt noch einmal 2 Wochen Zeit, sich in Form zu spielen. Und da muss man jetzt schon von IBE in dieser letzten Phase zum Jahresende muss man jetzt schon ein gewisses Statement können erwarten. Und falls da wieder die Rückschläge kommen, was ich jetzt nicht ausschließen würde, das zeigt dann halt schon, dass das auch in der Mannschaft überhaupt nicht stimmt.
Wobei, schon erstaunlich, wie locker und leicht man über das 4-0 in Saloniki hinweggeht, jetzt, weil man jetzt gestern 4-1 gewonnen hat. Ich meine,
es hat natürlich einfach die rote Karte, die so ein Sternchen dahinter
hängt.
Ja,
logisch, aber man, ich meine, so zusammenbrechen ist ja, also, boah. Wie die Mannschaft zusammengebrochen ist. Also, man kann auch das Zehnte anders verteidigen. Und vielleicht war das ein leerer Platz für die Mannschaft.
Wir gehen in der Tabelle ein bisschen weiter runter, kommen zum FC Sion, der beim FC Lausanne-Sport gespielt hat.
Jetzt sind wir dran an den ersten sechs und wir freuen uns jetzt schon. Natürlich, nächste Woche machen wir zwei Tage frei, aber wir freuen uns jetzt schon auf die letzten vier Wochen. Die wären verrückt. Aber wie immer haben wir immer gesagt, wir lieben das Verrückte und wir brauchen viele gute Spieler. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, dass wir die haben.
Das war Lausanne-Trainer Peter Zeidler nach dem 2:2 gegen Sion im Interview bei Blue. Und Peter Zeidler schon faszinierend. Also ich nehme ihm das wirklich ab, die Energie, aber es ist wirklich, also er hat ganz viele Spiele gemacht, jetzt unter der Woche noch gespielt und freut sich aber jetzt schon wieder auf die ganzen Spiele, die noch kommen und freut sich wahrscheinlich schon auf 2026 und auf den Frühling 27. Die Energie, Loris, ist schon faszinierend.
Das ist eine einzigartige Arbeitsmoral, die er an den Tag weist. Ja, und es wirkt ja fast schon auch irgendwie eine gewisse Form von Theatralik, aber es ist es ja, also es wirkt so, als ob er kommt auch dann in die Mixzonen und gibt Hand und redet und tauscht sich gerne aus und würde am liebsten noch eine halbe Stunde über das Spiel reden, wenn er Zeit hätte. Und eben, wenn man ihn irgendwie nicht so gut kennt, haben wir das Gefühl, ja gut, jetzt will ich es einfach vorspielen, eine gewisse Sympathie. Aber irgendwie kaufen wir es dann doch ab, dass er halt wirklich einfach irgendwie da oben dreht sich unglaublich viel über den Fußball. Aber natürlich, er treibt es dann schon auch ein bisschen auf die Spitze. Jetzt musst du super, jetzt da und links und rechts und ja. Und eben, er ist natürlich auch wortgewandt, die Arbeitsmoral ist hoch, aber er treibt es auf die Spitze mit dem jetzt kommt das nächste Spiel und wir freuen uns. Natürlich gibt es auch immer wahrscheinlich Phasen, wo sich nicht unbedingt, oder seine Spieler sich nicht unbedingt auf das nächste Spiel freuen.
Ja, es ist schon, ich kann nachvollziehen, warum man das nicht immer nur sympathisch findet, aber es ist schon faszinierend. Er hat dann auch gesagt, ja, wir machen jetzt mal zwei Tage frei, als müsste man das extra noch erwähnen, Peter Zeidler, dass man auch mal frei hat beim FC Lausanne-Spor. Aber Thomas, so das Energische sieht man auch jetzt wieder an seiner Mannschaft. Lausanne hat unter der Woche zwar nur unentschieden gespielt gegen Nicosia, ist aber jetzt trotzdem der Club, der in Europa die meisten Punkte für die Schweiz geholt hat. Und wie er gesagt hat, man ist zwar noch in der unteren Tabellenhälfte, aber man hat jetzt so langsam Anschluss gefunden, ist bei 16 Punkten. Lausanne, das entwickelt sich und es entwickelt sich auch auf eine attraktive Art, der Fußball, den sie spielen, wenn es funktioniert.
Ja, das ist natürlich auch mit einer Mannschaft, die wirklich viel Qualität hat. Dominik, sein Liebling, Chakite. Es muss offenbar einfach immer einer sein von Lausanne. nein, aber er ist natürlich jetzt auch ein Sinnbild ein bisschen für das Lausanne, oder? Mit seinen Schwankungen. Ich meine, gestern ist ja relativ bescheiden unterwegs gewesen, nachdem er schon einen ganz anderen Auftritt gehabt hat, unter anderem gegen Basel beim 5-1. Also das ist, da hat schon etwas rum. Und natürlich, die Frage beim Zeidler ist immer, wie viel von seiner Energie kann man kanalisieren, wie viel ist auch gerade mal noch so direkt nach einem Match, wo es einfach raus muss, weil er 90 Minuten mitleidet und weil er auch ein Typ ist, der ja, einmal den Eindruck macht an der Seitenlinie, er muss das Gewicht von der ganzen Welt tragen. Es ist schon immer auch ein bisschen Schauspiel dabei, also bei ihm dabei. Das ist einfach so. Aber er ist sicher ein Trainer, wo so einer, das hat Ludovic Magni mal gesagt, als er noch Trainer war in Lausanne, ja halt vielleicht dieser eher ein bisschen laissez-faire-Mentalität von Lausanne, vom Welschland, nicht böse gemeint, oder? Sondern einfach ein bisschen lebensfreudiger. Er kann gut, sehr gut entgegenwirken und darum passt das wahrscheinlich nicht so schlecht, er dort hin mit seiner Energie, mit seiner Disziplin. Aber es ist eben, weil einige junge Spieler drin sind halt einfach entsprechend auch Schwankungen dabei.
Und eben, also eigentlich, Dominik, wenn man wirklich dann in die obere Hälfte will, sich vorne festsetzen will, dann müsste man eigentlich gegen so einen FC Sion gewinnen.
Ja, oder? Und ich kann jetzt eigentlich auf die Woche schauen und mich auch zum Schluss kommen, ja, wir haben zweimal nicht verloren, auch gegen unter der Woche am Donnerstag gegen zypriotische Leader, wie wir dank dir schon herausgefunden haben, oder? Omonia, Nicosia. Hankerum, eben, wir verschießen dort auch in Nachspielzeiten Custodio an Penalty. Sprich, wenn sie dort gemacht hätten, sie drei Spiele 9 Punkte, das sind ja nur 6 in der Liga-Phase von Conference League. Wärst mehr oder weniger schon weiter gewesen, oder? Mhm. Ich glaube, die schwereren Brocken kommen jetzt für sie noch. Ist dann vielleicht auch so ein Match, wo du plötzlich noch zurückschaust und sagst, schade, oder? Du kannst dich auch fragen, Custodio, ich gehe nachschauen. Er hat jetzt 3 Penaltys gemacht und 3 verschossen, Quote von 50%. Muss er eine Nachspielzeit antreten? Ich weiß es nicht.
Er hat 3 geschossen und wie viel verschossen?
Nein, er hat 3 gemacht und 3
verschossen.
Jetzt habe ich gedacht, wir hatten direkt nach letzter Woche den nächsten Mathe-Skandal.
Genau, nein. Im Mathe bin ich nicht so schlecht, würde ich sagen. Item und ja, ich meine noch gestern, Traidini, oder? Der kann natürlich auch noch rein in Nachspielzeit, oder? Und der gewinnst du ein Match und bist noch dabei, besser dabei. Hankrum, ich finde, wie sie sich jetzt da haben aufgearbeitet, jetzt in diesem Herbst auch mit dieser Mehrfachbelastung wie Basel und Ibe, das finde ich durchaus beachtlich. Ich meine auch gestern Kanabük, sagt man glaube ich im Stürmer, oder? Der ist 18, kommt aus dem Nachwuchs von Manchester United. Du hast den Molle, wo sie, glaube ich, der ist irgendwann noch Ende August geholt, der war vereinslos gewesen. Also du hast auch so ein bisschen zusammengewürfelte Mannschaft, eine Mannschaft, die jetzt die Mehrfachbelastung muss bewältigen. Und für das finde ich jetzt, was sie bis jetzt in diesem Herbst geleistet, finde ich durchaus beachtlich.
Vielleicht ist es auch Bijik. Es hat mal einen kamerunischen Nationalspieler gegeben, der sich gleich geschrieben hat und dann hat man Bijik ausgesprochen. Okay. Aber vielleicht gibt es da, kannst du einen Aufruf starten, ja. Tillmann Sprachkund.
Wer weiß, wie man den Namen ausspricht. Genau. Schickt uns doch am besten eine Sprachnachricht, weil lesen ist schwierig, hören wäre deutlich besser in so einem Fall.
Phonetische Schrift.
Phonetische Schrift. Aber weißt du, ja gegen Sion muss man. Ja, ich meine, Sion ist sehr solide unterwegs. Es ist so, die fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Ich meine, wenn man in Zürich so eine Mannschaft hätte, die so solide auftritt wie Sion, würde man wahrscheinlich jubeln. Mm. Oder? Ich meine, wir sind, glaube ich, immer noch ein bisschen unten rein.
Ja, wir sind noch nicht bei den Zürcher Clubs tatsächlich angekommen. Oder? Da müssen wir wirklich noch ein bisschen runter.
Genau. Also, Sion fliegt unter dem Radar. Und warum fliegen sie unter dem Radar? Weil es einfach ruhiger ist als auch schon.
Ja, weil wir nicht mehr Samuel Burgener haben. Oder? Ja,
soll Samuel mir mal eine Sprachnachricht schicken? Genau.
Aber es ist noch ein guter Punkt, oder? Und dann ist man noch 0-2 zurück nach 11 Minuten gegen das Sion, oder? Und nachdem, dass man am Donnerstag die hat gespielt, oder? Und kämpft sich eigentlich trotzdem wieder zurück in den Match und könnte eben eigentlich gewinnen. Also das zeigt, die Basis ist mittlerweile recht solid.
Wir sind noch nicht bei den Zürcher Clubs, aber wir kommen zum FC Luzern und damit sind wir dann zwangsläufig auch bei einem der Zürcher Clubs.
Das ist auch der Grund, warum wir es nie so richtig schaffen, uns vorne festzusetzen in der Spitzengruppe. Wenn du natürlich so ein Match wie heute verlierst, wo du über 75 Minuten einen hervorragenden Match machst, wo du alles im Griff hast, wo du alles umsetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und dann kommst du rote Karte über den Penalty. Dann passiert etwas im Kopf.
Loris, das war ein relativ fassungsloser Mario Frick nach dem 2-3 des FC Luzern beim FC Zürich. Er hat es nachher in der Pressekonferenz schön gesagt. Also er hat erstmal, man muss eigentlich das Bild oder das Video sehen, wirklich fassungslos, leere Augen, leeres Gesicht. Und hat dann da nochmal schön gesagt, wenn mir jemand bis zur 75. Minute erzählt hätte, beim Stand von 2-0 für Luzern, dass wir das Spiel noch verlieren, hätte ich gesagt, nie im Leben. Und es war genauso. Luzern hatte eigentlich alles im Griff, verliert aber am Ende trotzdem.
Ja, niemand mehr in dem Stadion hat irgendwie an eine Wende geglaubt. Wahrscheinlich war er nicht der Einzige. Also wir sind ja alle in den 70. Minuten, bist du dann irgendwann so, denkst, jetzt könntest du mal den Einstieg vom Matchbericht schreiben und dann hättest du gedacht, wahrscheinlich einfach mal die ersten 30 Sekunden.
Hast du schon angefangen? Gibst du?
Haben schon angefangen.
Ja, eigentlich hättest du fast keinen Matchbericht gebraucht, wenn sie jetzt den Match schon noch so sang- und klanglos hätten verloren.
Genau, den hättest du gerade danach zu können machen. Aber eben, es ist ja wirklich so, wenn du nach 70 Minuten hast, denkst jetzt, dass das Spiel, es ist ja wirklich nicht mehr viel passiert, muss man ganz klar sagen, das Spiel ist ein vor sich hergeplätschert. Und dann gibt es halt eben die rote Karte, den Penalty und die Wende und der FCZ, muss man sagen, hat die Dynamik dann auch mitgenommen und die Schüsse in den 92. Minuten mit dem zweiten Penalty, das 3-2 Siegtor. Ja, meine, Luzern muss man schon fragen, meine, du kannst auch mit 10 Mal, das kannst du eindeutig besser machen, die letzten 20 Minuten. Im FCZ muss man natürlich auch zugestehen. Wir haben gemerkt, sie brauchen ganz wenig, einen kleinen Strohhalm, sie haben den genommen. Und die letzten 20 Minuten hat wirklich mit einer ganz anderen Dynamik gespielt als vorher. Meine, die ersten 70 Minuten sind sie kaum vor das gegnerische Goal gekommen, extrem planlos im Spiel nach vorne. Aber eben, dann haben sie eigentlich ein bisschen wieder einen Schwung mitnehmen. Und der erste Sieg nach 5 Niederlagen in Serie tut ihnen relativ gut. Das haben wir nach dem Spiel dann auch gemerkt.
Thomas, katastrophaler Start des FCZ. Also es sind 23 Sekunden hat es, glaube ich, gedauert, bis Luzern einen Elfmeter kriegt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, kein Ballkontakt. Der erste Kontakt des FCZ war quasi der Oberschenkel vom Luzern-Spieler. Und dann gibt es einen Elfmeter, Matteo Di Giusto. Und dann steht schon 1-0. Und da hat man ja schon gedacht, nach den 5 Niederlagen vorher, das könnte jetzt auch in eine ganz schiefe Richtung gehen für den FCZ.
Ja, natürlich. Und wenn man geschaut zum FC Luzern noch, es ist schon, Mario Frick hat es ja angesprochen, es ist halt dann schon sehr bezeichnend, wie instabil die Mannschaft ist, dass die, es gibt doch keinen Grund, so auseinanderzubrechen, Ein Penalty, das Zehnte, hast du noch eine Viertelstunde Zeit, dann kannst du dich auch aufraffen und zusammenreissen. Aber wenn ich jetzt schaue, wie schlecht das der Ottinger verteidigt, da kommt der Flanken rein und der bleibt einfach stehen und schaut. Er ist auf gleicher Höhe wie der Spieler, der das Goal macht, bleibt einfach stehen und schaut, so wie denn der das Goal macht, oder das 2-2. Und das sind dann schon, das sind halt dann einfach schon Aussetzer, wo einfach auf dem Niveau nicht dürfen passieren. Ob jetzt der Ottinger 22 ist, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Das Foul vom AB zum Penalty zum 1-2, das ist ja sagenhaft blöd. Also das ist ja, also mit dieser Situation so kannst du reingehen, das kapiere ich nicht. Und einfach immer alles immer nur mit der Jugend entschuldigen, das akzeptiere ich auch nicht. Also das ist schon sehr, sehr dilettantisch und das ist natürlich, ja, darum kommt der FC Luzern auch nicht fürschi. Und der FCZ, ja.
Nein, ich möchte noch schnell etwas sagen zu Luzern, oder? Und Mario Frick macht das ja dann ziemlich gut, oder? Er redet Klartext, oder? Aber es liegt manchmal denke ich mir fast ein bisschen ab von ihm. Also irgendwann finde ich, kann man auch vom Trainer erwarten, dass er halt seinen Spielern auch mitgibt, dass man ein bisschen cleverer anfängt, eben auch mal so Schlussphasen anzugehen. Oder jetzt hier war man ein Mal weniger, aber man hat es auch schon geschafft, gegen Sion mit einem Mal weniger in Extremis noch den Sieg zu verspielen und zu verlieren. Also ich finde, irgendwann kann da auch von außen die nötigen Mittel kann man erwarten, dass da kommt und dann kann man auch eine Steigerung erwarten.
Bin ich absolut einverstanden, weil es eigentlich immer ein Muster ist, das sich wiederholt. Oder? Aber der FCZ, ja, klar, die Viertelstunde hat vielleicht jetzt mal etwas ausgelöst. Mal schauen. Ich meine, mir gibt die 75 Minuten oder 70 Minuten vorher zu denken. Viel mehr.
Aber Dennis Hediger hat tatsächlich auch das angesprochen, hat gesagt, das Drehbuch war eigentlich für uns gemacht. Man kann vielleicht aus dem Sieg noch mehr mitnehmen,
ja,
und Schwung, weil es eben
das
so gelaufen
ist. Das ist sicher richtig, dass Dramaturgie natürlich denen in die Hand spielt. Aber jetzt mal schauen, man muss ja nicht das Gefühl haben, es sei jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen rund um der FCZ herum, nur wegen dieser Viertelstunde. Also das ist ja dann bei weitem nicht der Fall.
Loris, apropos Dennis Hediger, der ist immer noch Interimstrainer. Jetzt hat man eine Länderspielpause vor der Brust und eigentlich auch die 21-Tage-Frist läuft ab. Könnte danach wirklich nur Trainer an der Seitenlinie sein, wenn man eine Kaution hinterlegt. Aber man hört so gar nichts, was einen neuen Trainer des FCZ angeht.
Nein, ist sehr, sehr ruhig bezüglich Gerüchte. Jetzt gerade rundum, mit André Breitenreiter, es ist einmal als Gerücht kursiert, hat ja dann abgesagt. Ja, es ist sehr ruhig. Das ist natürlich, das kann man als Zeichen für den Dennis Hediger werten oder als Zeichen dafür, dass man wieder irgendjemanden holt, den einfach niemand kennt.
Ja gut, wenn man Sportchef nicht redet, dann ist es natürlich automatisch ruhig.
Oder? Es gibt natürlich sonst schon immer wieder irgendwelche Lecks, die dann Gerüchte durchkommen.
Ja, aber es ist halt eine Festung, der FCZ.
Es ist eine extreme Festung.
Es prallt alles an ihnen ab und es macht nichts mit ihnen, wie der Hediger nach dem Match gesagt hat. Bei ihnen sind sie ruhig und klar, mit so einem Blödsinn. Aber schon gleich. Das ist auch in der Emotion ihnen möglich. Nach dem Match.
Also ein leicht roter Kopf, denke ich. Leicht roter Kopf.
Bei dir sechs Emotionen. Das ist die Frage. Meine, ist der Dennis Hediger der Mann an der Seitenlinie? Natürlich, er ist ein enger Vertreter von Marinovic. Der Präsident Canepa hat gesagt, wir suchen nach einem neuen Trainer. Er hat eigentlich immer als Indiz gesagt, dass es ein neuer Trainer wird und nicht der Dennis Hediger. Es wäre natürlich auch ein Zeichen für den Sportchef, für den Marinovic, wann jetzt der Hediger bleibt, weil das wäre dann nicht Canepa sein Ziel oder eben mit seinem neuen Trainer. Canepa würde es natürlich nachher wieder anders sagen und sagen, Hediger ist auch ein neuer Trainer. Ich habe nie gesagt, dass es ein ganz neuer Trainer wird. Man kann es natürlich auch so sehen. Aber ja, es wäre natürlich pro Malinovic die Entscheidung, wenn der Hediger wird, weil es ist ein sehr enger Vertrauter. Nach dem Spiel hat es das schöne Foto vom auf Instagram, auf der Story von Johan von Landen, wo sie das dritte, also Hediger, von Landen, Assistenztrainer und Domenovic, dass die Spielbesprechung machen. Als eingespieltes Trio. Ja, so also könnte es natürlich auch in Zukunft aussehen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es so wird in Zukunft.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass die richtig intensiven Spielbesprechungen beim FCZ nicht so aussehen, weil Miloš Malenović liegt auf irgendeiner Liege mit einem Zahnstocher im Mund, hinten in zwei Sesseln Johan von Landen und Dennis Hediger. Ich hoffe, wenn es wirklich um Spielanalyse geht, ist man da ein bisschen näher beisammen und guckt auf den gleichen Bildschirm. Und
das ist nicht so aussieht. Schön. Der Chef liegt und die zwei MPVs-Empfänger, die hocken hängen brav am Laptop.
Nein, für mich ist es wirklich was für eine Bildinterpretation. Ja, man könnte absolut. Mal was.
Also könnte man vielleicht auch eine Stunde einen
Podcast. Anhand von dem Bild den FCZ erklären, es wird fast funktionieren, ja.
Nein, also das, was jetzt Loris ein bisschen angedeutet hat, das wird für mich schon die Trainerwahl zeigen, wo die Macht im Club eigentlich ist.
Und Angelo Canepa hat es gesagt, oder der Trainer ist Chefsache?
Er hat gesagt, er hat es also mehrmals gesagt, das hat er dann in der schon fast legendären PK, hat er das gab von Anfang an erklärt, Trainerfrage sei Chefsache. Er hat dann, seitdem mehrmals so geredet, wo mir denkt, nein, man sucht wirklich einen Trainer. Er will wirklich einen anderen Trainer. Er will nicht der Hediger. Das ist meine Interpretation. Und falls jetzt gleich der Hediger bleibt, zeigt mir das schon, dass halt der Canepa vielleicht nicht ganz so viel zu sagen hat, wie ich das Gefühl habe.
Thomas, was sagt dir dein Gefühl? Was wird passieren beim FCZ in der Länderspielpause?
Das ist eine gute Frage. Ich bin, wie soll ich sagen, ich erwarte alles. Also das ist, es ist wirklich gut möglich, dass der Hediger installiert wird, weil beim Hediger weiss der Malenovic, da kommt nicht viel Widerspruch und er hat seinen Einfluss. Oder, ja, oder er zaubert wieder irgendeinen aus dem Hut raus, wie das der Van der Kaak halt auch war. Ja, also ich habe wirklich... Also da würde ich habe wirklich kein Gefühl und da würde ich nicht fünf Rappen auf irgendetwas setzen.
Für mich, was noch eine spannende Frage ist, wie viel FCZ eigentlich sich beim Stang von 0 zu 2 gewünscht, dass es so bleibt und dass der Druck weiter grösser wird. Und
also man hat zumindest ein paar Kommentare in die Richtung lesen können.
Oder, also ja. Die Unzufriedenheit mit dem Malenovic, also da ist ja wirklich, Dampf im Kochtopf, hätte ich sagen, wenn es jetzt so wäre.
Ist jetzt das auch eine Phrase gewesen?
Nein, Dampf im Kochtopf. Ah doch, ja, Dampf im Kochtopf ist schon sehr, sehr phrasig.
Ja, man muss dann schon, also ja, man kann sich ja der letzte Grund als Kochtopf, kann man
so sagen. Also nicht in dem Kochtopf kochen, weil da passiert nämlich gar nichts.
Ja, man muss ja schon, also wenn man das Spiel normal analysiert, sieht man, dass der FCZ in den ersten 70 Minuten auftreten ist, wo man muss sagen, extrem viel Steigerungspotenzial defensiv weiterhin. Wenn der überzeugendste ist, ein 19-jähriger eigener Junior, David Vujovic, der wirklich mit Abstand am überzeugendsten gespielt hat. Ein Rodic, den man geholt hat als Routinier, hat nicht überzeugt. Ein Gomez, den man letzte Saison schon geholt hat. Ich kann auch diese Saison nicht der Führungsspieler sein in der Innenverteidigung, die man sich wünscht. Es gibt extrem viele Mängel. Der FCZ ist planlos nach vorne, 70 Minuten lang. Hat wieder mehr Ballbesitz gehabt, aber wieder hat er es nicht geschafft, um den gegnerischen Strafraum konsequent aufzutreten. Und dann ist die Diskussion natürlich mit dem Sieg. Der Sieg ist da, der Sieg hat man sich am Schluss erkämpft oder man hat Dynamik mitgenommen, was auch immer. Aber die ganze Spielstruktur vom FCZ ist ja im Grossen von dem Spiel ja nicht viel besser gewesen. Und darum ist die Diskussion, muss man ja gleich führen, auch wenn man jetzt mal einen Sieg hat.
Nein, ich meine, die Viertelstunde macht ja das nicht besser. Also die Viertelstunde ändert ja nichts an der Problematik Malenovic. Das ist ja einfach so.
Oder, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben, es hat ja die Petition gegeben, oder, wo eigentlich der Auswurf vom, oder der Rücktritt von Malenovic fordert. Oder? Und da ist ja auch unter anderem offenbar eine gefälschte Unterschrift ja, vom Canepa drungen gewesen. Er hat dann müssen eine Stellungnahme machen. Und ja, was wir noch nicht erwähnt haben, ist oder, die Geschichte aus dem Nachwuchs. Oder, wo kommen, dass da irgendwie der Nachwuchs hat Straftraining müssen machen müssen. Bei Unentschieden eine gewisse Anzahl läuft, bei Niederlagen noch ein bisschen mehr läuft. Also zeigt nur, also, wir müssen uns eigentlich wünschen, dass es immer so weitergeht beim FCZ, weil es liefert so viel Geschichte.
Vielleicht war auch die Stellungnahme vom Canepa KI generiert ja. Und stimmt nicht.
Aber was man natürlich muss sagen, am Schluss von der Stellungnahme ist noch ein spannender Punkt gewesen, dass man sich mit dem Verwaltungsrat, ich kann es nicht genau in Wortlaut, aber dass man sich mit dem Verwaltungsrat zusammensetzt und die erste Phase von der Meisterschaft analysiert und seine Konsequenzen daraus zieht. So, etwa ist es gewesen. Und das ist natürlich schon auch spannend. Und wenn er das schreibt, wenn er das wirklich so macht, ist man sich bewusst, es läuft nicht alles gut. Es gilt, Sachen zu analysieren. Ich bin gespannt, wenn die Analyse gemacht ist und was für Konsequenzen gezogen wird.
Ja, aber hoffentlich macht man auch eine Analyse. Ja, also, ja, guckt, ja. Was da passiert.
Aber es ist nach außen so kommuniziert.
Man kann den Eindruck bekommen, den Loris bekommen hat.
Bevor wir zum letzten Spiel kommen, noch ein ganz kurzer Schlenker zurück zu Mario Frick. Der war bei Blue im Heimspiel und hat da eine Stunde lang ein Interview gegeben. So die Schlagzeile, die ein bisschen da aus dem Interview rausgekommen ist, ist, dass er als Spieler damals vom FCB zum FCZ gewechselt ist, auch weil er süchtig war nach Spielwetten und einfach das Geld brauchte. Ich weiß nicht genau, wer von euch dreien das Interview vielleicht gesehen hat, aber es ist die ganze Stunde sehr, sehr zu empfehlen, das nochmal nachzuhören. auch wie offen und ehrlich er zum Beispiel darüber redet, über jetzt den Sommer und dass er nach der letzten Saison mit dem FC Luzern wirklich das Gefühl hatte im ersten Moment, hey, ich will nicht mehr hier sein, ich will mit Pisa reden, ich will hier weg. Gespräche geführt hat und im Endeffekt jetzt wirklich glücklich ist, dass es nicht geklappt hat. Also wirklich bemerkenswertes Interview, finde ich. Loris hat es gesehen.
Ja, und bemerkenswerter Typ natürlich auch. Ich finde ihn eben als Trainer eine spannende Figur, als Mensch eine spannende Figur. Er kann sich äußern, er ist sehr wortgewandt, er tut sich auch äußern. Und ja, und das ist natürlich ein extrem wichtiges Thema auch um die Sportwetten. Vor allem, wenn man auch sieht, wie viel Einfluss, sei es mit Liebli-Werbung etc., die Wettanbieter überall haben und wie wenig da dagegen gemacht wird. Ja.
Kann man noch vielleicht eine Werbung machen? So, weiterhin, das ist noch nicht ausgestrahlt worden, bei letzte Woche noch im Apropos gewesen, zum Thema Sportwetten. Also insofern leider noch vor dem Mario Frick seine Aussage aufgenommen worden.
Sobald das rauskommt, werden wir das sicher auf unserem Instagram-Kanal noch irgendwo verteilen oder schon in die Shownotes packen. Dann könnt ihr Dominik mal in einem seriösen und anständigen Podcast hören. Wir kommen ganz unten zur Tabelle und zu den Grasshoppers und dem FC Winterthur.
Unheimlich schwer hier zu spielen. Ich glaube, die letzten Duelle sind ja viele am Winterthur gegangen. Und die Fans hier sind sehr aggressiv und einfach extrem gut für eine Heimmannschaft. Und von dem her muss ich sagen, bin extrem stolz auf die Mannschaft.
Das war GC-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem 1:0-Sieg beim FC Winterthur im Interview mit dem SRF. Und Thomas, unser Hörer Simon, hat mir eine Nachricht geschrieben und hat gefragt, war das dein Becher, der da geflogen ist?
Nein, ich komme früher noch, wo man noch hat dürfen Becher rühren auf den Platz. Aber,
weil das ist noch so offiziell erwünscht und erlaubt war.
Ja, es war eigentlich wirklich erwünscht, dass man nach dem Match die Becher
Pfand zu sammeln.
Um die 2 Franken Pfand zu sammeln für einen wohltätigen Zweck. Und es ist besser gewesen, wenn der Becher voll ist. Man ist weiterführen gekommen als mit dem leeren Becher.
Aber da war, glaube ich, auch nicht die Idee, dass man das in Richtung des gegnerischen Trainers wirft.
Nein, aber das, ja, das ist. Also ich meine, er hat sich sein Verhalten, muss ich sagen, ist also grenzwertig gewesen, das vom Scheiblehner.
Ich habe es gesehen, ich fand es super.
Ja, das ist ja gut, das ist ja logisch.
Also wenn man schon Emotionen und irgendwie einen Typen will und er hat sich ja dann einfach einerseits gefreut, dass das Wintertor aberkannt worden ist.
Ja, natürlich. Du kannst auch den Diego Simeone super finden, wenn er sich in Liverpool daneben benimmt. Und er hat sich also dort in dieser Region vom Stadion keine Freunde gemacht. Das ist jetzt möglicherweise nicht ratsam für ihn, dass er zu Winterthur in den Ausgang geht.
hängt da am Bahnhof so ein Bild von ihm?
Persona non grata.
Persona non grata auf der Schützenwiese auf alle Fälle. Ja. Nein, er hat sich dann schon sehr daneben benommen, muss ich sagen. Also der da die Provokationen von ihm Richtung Publikum, das finde ich, das machst du dann einfach nicht.
Aber man muss ja sehen, Winterthur geht in Führung.
Ja klar, aber es ist einfach dann einer, der immer versucht, den Eindruck zu ermitteln, er steht über der Sache und der Fußball, ja, es gibt Wichtiges als der Fußball. Wenn du dich derart schnell provozieren lässt, muss ich sagen, also dann bist du in der Situation auch nicht zwingend gewachsen. Also nein, wie er sich benommen hat, finde ich, macht man nicht. Und das habe ich also in ganz vielen Matchen auf der Schützenwiese noch von keinem Trainer gesehen.
Thomas, du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Willi? Ob dein Becher auch dabei war.
Nein, der ist natürlich nicht dabei gewesen.
Gut. Aber Loris, extrem wichtig, extreme Hektik eben am Ende. Es steht lange 0:0 in einem überschaubar tollen Spiel, sage ich jetzt einfach mal.
Ich habe es jeden abformuliert.
Ja, gut. Dann erzielt Winterthur das vermeintliche 1:0. Es wird zurückgenommen und dann wirklich, also kurz vor Schluss, Nicolas Mucci macht das extrem wichtige 1:0 für Gehze und alles kippt dann wieder auf die andere Richtung.
So auf Messer Schneider ist es halt gewesen. Also entweder wenn Winti hätte das genau gleich können gewinnen wie GC. Ich habe dann irgendwie die Zusammenfassung geschaut auf SRF, dann sind sie irgendwie gesprungen von der 40. und die 75. Minute. Dann bin ich extra nochmal schnell das Spiel schauen, ob da wirklich gar nichts passiert ist.
Also geguckt, was ist in dieser Lücke passiert?
Ja, was ist, ob da irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist. Es war wirklich unfassbar gewesen. Also einfach 30 Minuten lang, also wirklich nichts. Es ist wirklich einfach nur noch ein Ball, der hin und her und fliegt und einfach wirklich nichts passiert. Es war wirklich nicht beneidenswert gewesen, die Leute, die dort zugeschaut haben. Es ist halt wirklich so ein Spiel zweier Abstiegsanwärter, oder?
Es war 12-11 gewesen, ja. und es ist im Prinzip, Winterthur hatte 2-3 richtig gute Situationen gehabt, am Anfang, in der ersten Halbzeit. Und nachher ist das so ein gnadenlos schlechter Match gewesen. Das ist also, wirklich, das, wenn du im Stadion bist, dann schaust du irgendwie einfach, oder?
Ich muss jetzt mal mit dir ins Stadion kommen. Ich hoffe, es gibt so ein Match, ich möchte immer so sehen, wie du mit dem umgehst.
Ja, einfach dort stehen und ein bisschen pläudeln mit den Kollegen, ist alles gut. Aber wenn du heim vor dem Fernsehen bist, dann lässt du dich ablenken, stellst um, gehst vielleicht in die Küche, machst sonst irgendetwas, Katzenkiste, oder ich weiss nicht was. Im Stadion schaust du halt den Match, oder? Und das ist wirklich, also, das ist jetzt himmeltraurig gewesen. Und wenn dann kommt das Goal vom Hunziker in der 88. Minute und dann, ja, und dann kommt der VAR und dann weisst du, das Goal zählt nicht und dann siehst du, warum was der VAR entschieden hat. Und
Muss sagen, es ist offiziell korrekt.
Es ist offiziell korrekt, aber, ich meine, du hast ja bei Union Berlin gegen Bayern München.
Ganz klares Abseits. Ganz ja, klar.
Ich glaube 0,001 Millimeter. Und das ist einfach, das sind so Fälle, einfach die sind so regelmäßig da, die Fälle. Du musst so dringend die Offside regeln.
Das weißt du, aber wenn du dann sagst, ein Spielraum von 5 Millimeter oder von 10 Zentimeter, dann irgendwo wird die Linie trotzdem sein. Das kannst du nicht ändern. Wenn du eine fixe Linie hast, dann wird es immer so entscheiden.
Nein, schau, es ist relativ simpel. Du hast viel einen grösseren Spielraum, wenn du sagst, solange ein Körperteil, wo du das Goal schiessen darfst, ist nicht Offside, ist es einfach kein Abseits. Solange ein Körperteil nicht Offside steht, das ist ja der rechte Fuß. Der rechte Fuß.
Aber auch dann wirst du eine Linie ziehen.
Auch dann hast du eine Linie. Auch wenn du sagst, so, ja, logisch, aber der Spielraum ist grösser. Also, dann kommst du nicht mit zähnig absurden Urteil gegen den Hunziker oder das in Berlin. Das macht den Fußball kaputt. Ganz
aber es wird doch einfach ein anderes Spiel. Wenn dann wird einfach der Spielraum auf der anderen Seite, dann schaust
ja,
dann
du, hast viel, du hast viel den grösseren Spielraum. Viel mal wird gegen den Offensivspieler entschieden wegen sennigem Blödsinn.
Nein, schau, es sind noch 5 Minuten länger auf dem Bildschirm. Es wird nur noch schlechter. Es ist doch einfach so, wenn man kalibrierte Linien hat, wird das das Problem sein. Das Problem in der Schweiz ist, jetzt in diesem Fall hat man sogar die Kamera noch einigermaßen genau auf der Höhe gehabt, was gut war, oder? Aber das ist schon das Problem in der Schweiz, dass die Kamera, die kalibrierte Linie, so gerichtet wird, manchmal aus Winkeln raus, wo du fragen musst, ist das wirklich so? Da ist man im Ausland in vielen Ligen, ist man deutlich besser unterwegs. Das finde ich ein Problem. Aber wir diskutieren so viel immer über einen VAR, über einen Videoschiedsrichter. Und wir reden ja eigentlich immer nur darüber, wenn es Foul-Entscheiden gibt. Und wenn ich das Wochenende anschaue in der Super League, kann man also dann wirklich schon froh sein, hat man einen Videoschiedsrichter. Wie viele Fehler, dass der Videoschiedsrichter das Wochenende von den Schiedsrichtern korrigiert, das ist schon beachtlich. Bei Servet, Thun, ist er etwa 3-4 Mal hätte müssen kommen.
Du kann man so gesehen, wie du das sagst, ja? Aber dann muss ich sagen, was habe ich denn da für einen Schiedsrichter, der 3-mal den VAR...
Gut, das ist ein anderes Thema.
Und ich meine, was halte ich denn davon, wenn der Ravillo-Sohn in St. Gallen einmal auf den Fuß auf die Skibeine auftrampelt?
Ja, er hat ja das Glück, dass er ihn halt nicht voll trifft, aber ja, es ist so.
Es ist einfach so, für mich einfach ein Rot. Ja. Hast du ein Rot?
Also ich glaube, wenn er Rot hätte, wäre der VAR definitiv auch gesagt, das ist nicht Rot. Ja.
Oder? Nein, je mehr das der VAR muss kommen, desto schlechter muss der Schiedsrichter sein. Oder? Also wirklich, und es geht in Genf unten, ist das also nicht gerade ein Leistungsausweis gewesen, wo du müsstest, über das Bett hängen. Aber nochmal, du musst mit dieser Offside-Regel musst du etwas machen. Es ist so absurd. Und die Linie, die kalibrierte, wer zieht die? Ziehst sie du. Dann sieht es anders nicht aus. Ziehst sie du, dann sieht es anders aus, als wenn ich sie ziehe.
Ja, ja.
Oder? Wir drücken ganz bestimmt nicht in die gleichen tausendstel Sekunde den Knopf.
Genau. Ja, das ist das Problem.
Oder? Sollen wir trotzdem noch kurz über Spiel reden, beziehungsweise über die Tabellensituation?
Über welches Spiel willst du reden, wo nicht stattgefunden hat?
Thomas, sollen wir noch kurz über die Tabellensituation reden?
Ja.
Also, Winterthur hätte auf einen Punkt rankommen können. Jetzt sind sie 7 Punkte hinter GC. Das ist dann schon wieder ein Rückschlag und auch eine große Lücke.
Ja, du, das ist natürlich eine massive Niederlage. Das ist klar. Ich meine, man redet doch wenigstens 0-0. Oder? Und dann kommt noch das Goal, wo wirklich halt auch, ja, wo dann halt Pech ist, der Aspi Jensen schiesst, der Ball wird abgelenkt, der abgelenkte Bölle geht zufälligerweise in den Lauf von Mucci und der macht dann das Goal. in der Nachspielzeit selbstverständlich wieder. Nein, das ist ganz eine bittere Niederlage für Winterthur. Und vielleicht tut es jetzt gerade gut, haben sie zwei Wochen Pause, um sich von dem erholen. Weil das ist also, ja, wenn du musst das sehen, die Gefühlswelten, oder? Ich meine, 88 ist dann explodiert alles. Alles rennt auf den Platz, wo du auf den Platz rennen vermeintlich, und drei Minuten später verlierst du 1-0. Oder? Also das ist dann schon, boah, das macht viel mit einer Mannschaft.
Ja, und für GC ist eminent wichtig gewesen, oder? Also du hast ja den Derby-Sieg und hast vier Spiele gehabt, drei Niederlagen, 15 Gegengol und auswärts in Winterthur. Ich meine, ja, also wenn dir das Sieg nicht wieder Aufschwung gibt und ein gewisses Selbstvertrauen bei allen Schwankungen, unterlegen wirst, also dann weiss ich auch nicht.
Aber du musst auch noch sehen, weißt, wenn du jetzt als FC Winterthur musst du ja sagen, gegen wen wollen wir denn eigentlich gewinnen, wenn nicht gegen das GC? Oder? Meine, das ist ja gleich schlecht gewesen. Also das ist wirklich eine Augenhöhe gewesen, die zwei Mannschaften.
Aber das kann ja auch Hoffnung geben, dass es so ein Team gibt, wenn man für Winterthur ja klar
ist. Ja, aber spielst du aber nicht 37 oder 38
gegen GC, nicht.
Sondern aber, du hast nur ein paar andere.
Aber du hast immer einen Club, wo du weißt, der wird wahrscheinlich nicht davonziehen in den nächsten paar Wochen. Und meine Winterthur, ja, die müssen jetzt halt auch einfach
mal aber du musst
aufholen, haben sie schon mal gezeigt, dass es möglich ist.
Ja, das ist die falscheste Aussage, die du eigentlich machen kannst als Winterthur.
Ja, ja,
dass
natürlich.
Dass du gezeigt hast, wir haben es schon mal geschafft, das ist einmal gegangen, ja, und fertig.
Aber jetzt haben sie länger Zeit, oder?
Das hat keine Qualität, das ist kein Qualitätsausweis für die Mannschaft.
Ja, weil es ist falsch, fälscher am fälschesten, Loris, und das ist absolut am fälschesten.
Ich gehe immer noch davon aus, dass Winterthur da noch vor der Winterpause noch herkommt.
Ich habe gemerkt, vor der Winterpause schon der Abstieg
gekriegt. Nein, können wir noch her.
Ja gut, was heisst herkommen?
Ja, dass sie gleich viele Punkte haben wie der Zweitletzte.
Wir sind ganz unten in der Tabelle angekommen. Wir müssen trotzdem zum Abschluss noch ganz kurz über das Nationalteam reden.
Also Noah weiterhin, wenn er jetzt weiterhin Einsätze bekommt, auch Tore erzielt, auch wichtig für die Mannschaft. Ich denke auch im englischen Fußball, dass er jetzt auch gegen den Ball vielleicht auch seine Fortschritte machen kann. Also wir werden ihn sicher auf dem Radar behalten.
Das war Nationaltrainer Murat Yakin. Am nächsten Samstag spielt die Schweiz zu Hause gegen Schweden und kann sich da schon das WM-Ticket sichern. Es könnte aber auch sein, dass es dann am Dienstag in Pristina noch zu einem Endspiel kommt gegen Kosovo. Und Dominik, innerhalb der Mannschaft beim Aufgebot keine große Überraschung. Remo Freuler fällt aus, das ist sicher ein großer Rückschlag. Ist jetzt einer, der neben Granit Xhaka im Zentrum eigentlich seit Jahren gesetzt ist.
Ja, für mich ist das wirklich das Mittelfeld. Xhaka Freuler ist so die Basis gewesen, wo für einen Yakin noch, oder, wo er eigentlich sehr, sehr, sehr ungern darauf verzichtet hat. Also der Freuler hat unter dem Yakin, wenn ich richtig liege, nur drei Matches verpasst. Man hat sich ab und zu mal die Frage vorstellen, sollte man eigentlich dort mal einen Jünger einbauen, weil irgendwann wird die Zeit kommen nach denen. Aber nein, für Yakin war das immer klar gewesen. Er hat sich ja immer überschwänglich zum Freuler geäussert, wie wichtig das da ist, wie spielintelligent, wie zuverlässig. Und insofern, ja, ist das natürlich ein grosser Verlust, dass er jetzt fällt.
Loris, worüber Murat Yakin aber gerade geredet hat, ist Noah Okafor, der nicht dabei ist. Er ist auf der Pick-Liste. Aber Noah Okafor hat sich dann noch geäußert, hat gesagt, ja, der Umgang des Verbandes mit ihm, es wird ihn sehr, sehr traurig machen. Es hätte sich nie mal jemand gemeldet, ihm überhaupt gesagt, dass er auf der Liste steht. Oder auch gefragt, wie es ihm geht, was es dem Körper macht. Also es ist dann der bewusst gesuchte Weg in die Öffentlichkeit und somit auch eine bewusst gesuchte Konfrontation eigentlich.
Ja, und es ist bewusst, dass also der dümmste mögliche Zeitpunkt, um da irgendwie jetzt etwas zu sagen. Also man weiß ja, also er als Spieler, das kommt jetzt die zwei wichtigsten Spiele, dann ist die WM-Qualifikation fix oder eben noch nicht. Und dann muss man doch einfach mal einfach kurz zurückstehen. Man macht sich an null Dienst. Also man weiß ja ganz genau, wenn ich jetzt da gegen den Verband rede, ist die WM 2026, wird die ohne mich stattfinden, so oder so. Und man hat sich jetzt total ins Abseits manövriert. Absolut schlecht beraten. Also frage ich mich auch, welcher Berater stellt seinen Spieler, sagt dann doch, das machen wir, das ist eine tiptop Idee. Jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt doch lieber für eine Bank ablästern. Andererseits kann man auch den Verband fragen, wenn das stimmt, dass der Kontakt nie stattgefunden hat, ja, könnte man vielleicht doch auch mal ein bisschen den Kontakt zu vielen Spielern, nicht mal nur zu ihm, sondern wenn der Kontakt bei ihm nicht stattgefunden hat oder auch bei vielen anderen Spielern nicht stattgefunden, die vielleicht jetzt auf der Pick-Liste stehen oder gar nicht im Aufgebot, dann dürfte man den Kontakt natürlich intensivieren, mal kurz ein Telefon geben, nachfragen, ein Update geben, wie es der Spieler läuft bei einem Verein. Ein bisschen den Austausch. Meine, es ist nicht das erste Mal, dass man von Spielern gehört, dass der Verband sich vielleicht nicht Bildung gemolden hat. Oder der Murat Yakin. Das dürfte man natürlich schon ein bisschen intensivieren.
Ich habe gehört, Yakin habe versucht, den OKV zu erreichen, aber der OKV hatte gar keine Zeit, weil er im Gucci-Laden war. Stimmt das?
Louis Vuitton, ein anderer französischer.
Ja, nein, das ist doch jetzt einfach nur dumm, was der OKV macht. Und ja, ich meine schon, die Aussagen im Podcast mit den Brüdern, die sagen ja relativ viel aus. Und
da ging es eben um Louis Vuitton-Taschen.
Sind es Louis Vuitton gewesen?
Ja.
Gut.
Das Dominiks Text auch zu empfehlen in der Sache, da hättest du es lesen können. Ja, aber klar, Louis Vuitton,
nee, Gucci, Louis Vuitton, erwähnt.
Französische Luxusmarke. Oh, sorry, jetzt keine Schleichwerbung. Es gibt auch tolle Taschen von anderen Supermarken.
Ah, von Lidl, genau.
Nein, also ich habe ja sowieso einen Text zum OKV vorgeschrieben, weil eben gestern das Duell kam mit dem Ndoye in der Premier League, Nottingham gegen Leeds, wo Nottingham übrigens 3-1 gewonnen. Und also das auch so ein bisschen als Anlass genommen, weil die beiden eine ähnliche Position, sie sind gleich alt, oder? Aber ihre Karriere hat sich halt diametral anders entwickelt. Und wir müssen eigentlich sagen, vor 5-6 Jahren oder noch vor 2-3 Jahren hat der OKV als deutlich grösseres Talent gegolten. Aber der Ndoye, egal mit wem dass man über ihn redet, ziemlich schnell kommen immer die Stimmen, die sagen, was das für eine gute Persönlichkeit ist, wie bescheiden das da ist, wie auch lernwillig und so weiter. Und wenn man dann ein bisschen beim OKV zusammen telefoniert, dann hört man halt oft ein bisschen das ziemlich Gegenteil. Oder? Und das zeigt er jetzt einfach wieder mal. Oder? Er kommt nach dem Freitag. Ich habe schon mehr oder weniger den Text geschrieben, das stört mich überhaupt nicht, aber er kommt nach dem Freitag mit dem Vorpresch, oder, wo er in England die Athletic das Interview hat gegeben, wo er sich eben beklagt über eine Jacke und über einen Fußballverband. Und es zeigt halt einfach, wie er funktioniert. Er ist extrem nur auf sich fokussiert. Es geht ihm überhaupt nicht um das Team, weil sonst hat er einen anderen Weg gesucht. Er hat auch einen anderen Zeitpunkt gesucht. Und ja, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass er da jetzt eigentlich alle Brücken hat abgebrochen, weil beim SV hat man bei ihm schon noch einen Versuch machen, starten, vielleicht jetzt nicht unbedingt vom Yakin, aber von jemandem anderem, dass man eigentlich probiert, da im Dezember die Lücken, die es gibt, dass man die kann zuschütten. Aber ja, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass das zu spät ist. Das ist eigentlich schade, weil, sind wir ehrlich, so einer mit diesen Qualitäten, eine kleinere Fußballnation wie es die Schweiz ist, kann ich eigentlich nicht auf einen mit diesem Talent verzichten. Ich meine, auf seinem Platz nimmt jetzt Christian Fasnacht ein. Also bei allem Respekt, guter Teamplayer, trifft die Superliga aktuell sehr oft, ist aber auch schon 32. Also eigentlich könnte man sich ja schon vorstellen, es wäre cool, wenn man da einen Weg findet mit dem OKV. Nur hat er einmal mehr wirklich bewiesen, dass da einer wirklich Bodenhaftung hat verloren, dass er überhaupt nicht mehr weiss, was Sache ist. Und ja, das ist schade.
Ja, das Aufgebot von Fasnacht zeigt alles.
Wir werden nächste Woche über die beiden Spiele reden und darüber, ob die Schweiz zur WM fährt und wenn ja, nach welchem Spiel, vielleicht schon nach dem ersten, nach dem zweiten. Wir diskutieren hier gerade oder haben vorhin ein bisschen diskutiert, ob wir am Sonntag vielleicht schon aufnehmen oder am Montag oder wenn es dann in Pristina erst ums Ticket geht, dann definitiv erst am Mittwoch. Ihr werdet sehen, wenn die Folge bei euch auf dem Handy, auf dem Computer, auf dem Laptop, auf dem iPad oder sonst wo erscheint. Und damit sind wir am Ende der 315. Ausgabe der dritten Halbzeit. Aber wir müssen noch schnell was ankündigen, beziehungsweise angekündigt haben wir es letzte Woche. Wir werden am 15. Dezember auf der Schützenwiese in Winterthur sein und dort mal wieder die dritte Halbzeit live aufnehmen. Und man kann ab heute die Tickets kaufen. Ich schmeiß euch den Link zum Ticketshop in die Shownotes. Es ist so, alle, die eine Carte Blanche haben, kommen gratis zur dritten Halbzeit. Für alle anderen kostet es 15 Franken, was natürlich viel zu wenig ist, wenn man uns live auf der Schützenwiese sehen darf, oder Thomas?
Gut, wenn alle 15 Franken für mich sind, ist alles gut.
Für Becher, die wieder geworfen werden auf der Schützenwiese, ja, oder?
Ähnliche Allüren wie der OKV. Ja.
Er hat ja Beratungsagentur vom OKV, heisst ja You First, oder? Ah, ja. Also, was wollt ihr noch passendes haben?
Ist das auch deine? Hä? Ist das deine Agentur?
Ich weiß nicht, wer das ist.
Wir müssen dann noch gucken, wie die 15 Franken jeweils hier unter uns aufgeteilt werden. Aber wir kriegen das hin. Der Ticketshop, wie gesagt, in den Shownotes, wenn ihr am 15. Dezember auf der Schützenwiese mit dabei sein wollt. Und damit verabschieden wir uns mit ein bisschen brasilianischen Klängen. Ronaldinho war gestern zu Gast in der Schweiz, hat in Luzern ein Benefitspiel, ein Showspiel gegen Schweizer Legenden veranstaltet. Und Ronaldinho ist dann doch noch immer in der Lage. Er hat 78 Millionen Follower. Und Thomas, ich habe in der Luzerner Zeitung gelesen, er ist immer noch dazu in der Lage, auf dem Weg zum Stadion hat man dann doch kurz für ihn schnell die Autobahn gesperrt, damit er pünktlich im Stadion ankommen kann und war trotzdem zu spät. Aber ja, es reicht noch, um die Autobahn zu sperren.
Ja, du scheinst mehr fasziniert zu sein von dem Spiel als ich, weil du hast so geschaut.
Ich habe tatsächlich zwischendurch mal reingeguckt, um mir das zu geben. Ich meine, Ronaldinho, Rivaldo, Rafinha, das sind dann schon nicht irgendwelche Namen. Und das Stadion war voll in Luzern.
Und Johann Schuru ist auch gewesen, oder?
Und Johann Schuru.
Ja, ja, schön, sehr letztes Schutte.
Also, danke euch fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Preto bem.